Punkt 4, geordnete Familienverhältnisse, bringe ihn noch zum Abschluss und dann können wir Fragen berücksichtigen. Kinder hat, die treu sind, weil also von der Schrift her meines Erachtens nicht dafür gebürgt werden kann, dass Menschen wirklich zum Glauben kommen werden, scheint mir, ist das Wort treu besser mehr angebracht. Treu, dann ist die Frage, wem gegenüber treu? Gott treu, dem Evangelium treu, den Eltern treu, wer ist hier gemeint? In jedem Fall, eigentlich denke ich, kommt es aufs selbe heraus, mehr oder weniger. Obwohl, wenn man sagen würde, Gott treu, das wäre dann schon stärker, in der Tat. Und doch, ich denke, es bezieht sich eher auf den Haushalt selbst. In Timotheus schreibt Paulus, oder an Timotheus schreibt Paulus, Kinder, die sich unterordnen. Das heißt, es geht also um die Familie selbst, um die Unterordnung unter dem Vater. Und natürlich, wenn es hier treu heißt, würde es dann heißen, dass die Kinder einen Respekt aufbringen für die Auffassungen des Vaters, der ja Hirte in der Gemeinde ist, für das Evangelium, das er verkündet, dass hier also eine Unterordnung vorhanden ist und eine gewisse Treue der Botschaft des Evangeliums gegenüber. Und dann kommt eine Verneinung, nicht unter Anklage stehen wegen Ausschweifung. Wenn das eine Weiterführung dieses Gedankens ist, dann würde das Übersetzung treu eigentlich bestätigen. Das heißt, treu sein würde einschließen, nicht unter Anklage stehen wegen Ausschweifung oder weil sie sich nicht unterordnen. Und dort werden wir dann schon beim Begriff, den Paulus in seinem Brief an Timotheus verwendet, 1. Timotheus 3, ich denke, es ist Vers 4. Denn es hat der Aufseher, als Haushalter Gottes unanklagbar zu sein. Als Haushalter Gottes, das heißt in der Gemeinde Gottes, dort, wo er diese Aufgabe wahrzunehmen hat, weil er dort unanklagbar sein soll, muss eine gewisse Unklagbarkeit zu Hause vorangegangen sein, wovon dann Vers 6 gesprochen hatte. Genügt das jetzt zu dieser Frage oder sind noch andere Fragen offen geblieben?
Zu dieser Frage zusätzlich, wie ist es mit erwachsenen Kindern?
Ah ja, danke. Wie ist es mit erwachsenen Kindern? Es kann sein, dass Kinder, während sie heranwachsen, diese Voraussetzungen erfüllen, aber dann eine Wende in ihrem Leben erfahren, weil andere Einflüsse auftreten. Das kommt immer wieder vor, und zwar manchmal sehr plötzlich. Und wie reagieren wir dann? Ich habe das persönlich erleben müssen und wollte mich dann oder war bereit, mich zurückzuziehen, worauf einer der Brüder sagte, das Kind ist erwachsen, du kannst jetzt nicht verantwortlich gehalten werden für das, was jetzt geschieht. Ich habe dieses Argument eingesehen. Wenn ein Charakter gereift ist, wenn eigene Entscheidungen getroffen werden, über die wir nicht verfügen können, die sich unserer Verantwortung eigentlich entzieht, dann kann man wohl nicht mehr von Verantwortung sprechen. Ich denke, das muss man auch berücksichtigen. Aber vielleicht ist jeder Fall für sich zu behandeln, Man muss auch sich fragen, in welchem Maße hat der Vater etwas versäumt, sodass er von daher sich schuldig gemacht hat und also dann auch disqualifiziert wird für seine Gemeindearbeit, weil er es tatsächlich seinen Pflichten nicht nachgekommen war. Das wird auch zu berücksichtigen sein. Bitte?
Ja, ich darf einfach fragen, dass du in aller Liebe mit den Kindern gesprochen hast, als sie schon älter waren. Nicht, dass du ihnen eine Entscheidung abnahmst oder eine Entscheidung verursachtest, sondern du hast versucht, ihnen Vernunft beizubringen, aber ganz liebevoll mit ihnen zu reden.
Und wir dürfen auch sagen, dass nach langjährigem Gebet eine Wende eingetreten ist. Das darf man auch bezeugen. Sonst Bemerkungen oder Fragen?
Die Frage ist noch, wie weit es geht in den Teenagerjahren. Gibt es oft Religion unter Kindern? Oder wie
weit es kann nicht genügend betont werden, dass wir so früh wie möglich uns vorbereiten sollten auf die Aufgaben des Lebens. Wenn sie ledig sind, ein junger Mensch sind und sie hoffen, eines Tages zu heiraten und eine Familie zu haben, bereiten Sie sich heute vor auf die Aufgaben, die in 20 Jahren auf Sie zukommen. Heute. Sammeln Sie heute Informationen aus der Heiligen Schrift. Festigen Sie Ihre Beziehung mit Jesus heute. Lernen Sie alles, was Sie können über einen Ehepartner, über Kinder und so weiter. Und wenn Sie dann heiraten, arbeiten Sie ständig daran, beten Sie inständig, dass Ihre Kinder zum Glauben kommen werden, dass sie die rechten Einflüsse bekommen, dass sie die Weisheit haben, die rechten Einflüsse in ihr Leben hineinzusteuern, hineinzubringen und so weiter, dass sie die rechten Freunde bekommen und so weiter. Das kann nicht genügend gebetet werden. Und während der Schwangerschaft kann nicht genügend darauf Acht gegeben werden, dass dann auch die Einflüsse, die auf die Mutter zukommen, die rechten sind. Das hat alles seinen Einfluss. Wir kennen eine Geschichte von einer Frau, die schon vor der Geburt des Kindes dem Kind Psalm 23 vorsagte und nach der Geburt immer wieder jeden Tag, als das Kind zu sprechen begann, konnte es Psalm 23 praktisch auswendig. Ja. Es ist erstaunlich, was möglich ist. Und wir können nicht genügend geistliche Einflüsse in das Kind hineinbringen. Achten Sie auch auf die Töne, die das Kind hört. Schützen Sie das Kind vor falschen Tönen, vor mathematischen Rhythmen, das heißt absoluten Rhythmen, die stören den natürlichen Rhythmus im Körper des Kindes. Unser Leben spielt sich in einer Vielzahl von Rhythmen, verschiedenartigen Rhythmen ab. Vom Puls, Atem, Gehen und so weiter, Tagesrhythmus und so weiter. Es gibt, so viel ich weiß, auch einen Zellenrhythmus. Es gibt allerhand Rhythmen und diese sind im Wesen Rhythmen und nicht absolute Takte. Das heißt, sie sind natürlich nicht absolut zeitgemessen, in absoluten Zeitabständen. Aber ein mechanischer Rhythmus, der in absolutem Takt erfolgt und eine Musik bzw. Trommeltöne, die so verlaufen, heute durch die technische technischen Möglichkeiten geschaffen. Das ist ein geschaffener Takt. Der ist schädlich für den Menschen. Und ein Kind sollte nie solchen, nach Möglichkeit, solchen Einflüssen ausgesetzt werden. Schon gar nicht in eine Gemeinde gebracht werden, wo solche Töne oder solche Laute oder solche Geräusche vorkommen. Damit wir, denn das Kind wird programmiert dadurch, neu programmiert. Das ist ein quasi Programm, das unnatürlich ist, aber es wird dann fürs Leben programmiert und ist dann nicht mehr imstande, natürliche Rhythmen wirklich zu schätzen und gern zu haben. Weshalb dann solche Kinder in einem biblischen Gottesdienst, der ruhiger verläuft, in Ordnung und Schönheit, nicht sich zurechtfinden. Es ist für sie etwas Fremdes. Sie müssen das Absolute haben, das Mechanische. Ja. Auf diesem Gebiet sind viele Christen unwissend, uninformiert. Sie merken gar nicht, welche Einflüsse auf uns bereits zugekommen sind. Und da müssen wir vorsichtig sein. Achten Sie auch auf die Miterzieher, wo die Kinder in die Schule gehen. Ich höre immer wieder das blöde, Entschuldigung, aber ich muss es blöde nennen, unverständliche Argument, dass man Kindern nicht allen Einflüssen, bösen Einflüssen entziehen kann. Auf natürlichem Gebiet können Eltern sehr, sehr weise und klug sein. Sie wissen, was gut ist für zarte Pflanzen, für zarte Tiere und so weiter. Tiere. Aber was für Kinder, für Menschen gut ist, das wissen sie nicht. Ja. Es ist einfach biologische Wissenschaft, dass in dem Zeitraum, wo ein Lebewesen, sei es eine Pflanze, ein Tier oder ein Menschenkind, geprägt wird, geformt wird, dass dort Schutz notwendig ist. Das ist eine Aufgabe eines, der eine Hirtenfunktion hat. Nicht nur von Schafen, sondern auch von Menschen oder von Pflanzen. Wer immer eine Aufgabe an Lebewesen hat, der hat eine Schutzaufgabe. Es gibt Gefahren, es gibt Stürme, es gibt andere Probleme, es gibt Tiere, die hereinkommen und nun müssen diese Lebewesen geschützt werden. Und plötzlich darf aber ein Kind allen bösen Einflüssen in der Schule ausgesetzt werden, ohne dass man sich da Gedanken macht. Da sollte man einmal Luther lesen über die Schulen, der sich bewusst war, welche Schäden in eine Gesellschaft kommen könnte, wenn wir nicht dafür sorgen würden, dass in den Schulen Gottes Wort an höchster Stelle sei. Ja. Aber wir dulden Pluralismus in den Schulen. Und dann wundern wir uns, wenn unsere Kinder sich nicht bekehren. Ja. Wir müssen noch viel, viel sorgsamer sein um unsere Kinder. Meine Frau und ich haben das nicht genügend realisiert. Wir sind in einer anderen Zeit aufgewachsen, als die Miterzieher gottesfürchtig waren. Plötzlich kam 1968 ein Stichjahr, ein Schnittjahr. Und wer nicht weiß, was 68 bedeutet, der sollte sich informieren. Wie ein plötzlicher Vulkan kam es über unsere Gesellschaft ein. Und wir wurden überrascht. Wir hatten das nie geahnt, was dann plötzlich auf eine ganze Gesellschaft an Gift und an Sturm und an Zerstörung ausgeschüttet werden könnte. Und hinterher betet man, dass die Schäden doch behoben werden möchten durch andere Faktoren. Man kann heute nicht mehr so viel tun, wie man möchte, aber Gott hat Möglichkeiten, die unser Vermögen und unser Verstehen übersteigen und dafür sind wir dankbar. Aber wir dürfen uns nicht im Vornherein darauf verlassen. Dann müssen wir müssen dann unsere Pflichten tun, wann wir da sind. Das ist jetzt. Ja. Jetzt müssen wir alles tun, um Gott zu ehren, ihm Freude zu machen in dem Verantwortungsbereich, in dem ich mich befinde. Die Frage, die eben gestellt wurde, kann ich nicht mit Eindeutigkeit beantworten. Die hat zu viele Variablen an Faktoren in sich. Und deshalb habe ich so geantwortet, grundsätzlich. Andere Fragen?
68?
Ja. Das war das Jahr, als die Universitäten brannten. Ja. Rudi Dutschke und so weiter war hier in Deutschland, Berlin. Das Jahr, als die Jugend sich aufbäumte gegen die traditionelle Auffassungen der älteren Generation. Außerparlamentarische Opposition, APO und so weiter. Alles kam wie ein Sturm, aber es war vorbereitet. Man hatte sich anderen Einflüssen geöffnet. Das war das Jahr des Heidentumseinbruchs. Ja. Ja.
Eigentlich war es der Punkt, wo man sich ganz bewusst gegen jede bestehende Herrschaftsstruktur gewendet hat.
Ja, ja. Wenn keine anderen Fragen da sind, gehen wir dann weiter. Bitte.
Ich hätte noch eine kleine Frage. Sie sagen, die Kinder müssen solchen ihnen den Vater, was aber tritt Respekt entgegenbringen. Aber kann man von den Kindern Respekt verlangen? Ist das nicht etwas, das wächst, weil der Vater sich eben so benimmt, dass das Kind ihn respektieren kann oder eben nicht?
Kann man Respekt also erwarten oder verlangen? Das ist eine pädagogische Frage. Dazu gehört zweierlei, das Vorbild und die Unterweisung, beides. Nach dem Wort Gottes können Glaube und Liebe und Freundlichkeit und so weiter befohlen werden. Doch. Aber das genügt nicht. Es muss das Beispiel da sein und es muss auch die Unterweisung da sein. Es muss in jederlei Hinsicht Realität sein bei den Eltern, sodass das Kind in einer Atmosphäre aufwächst, in der gegenseitiger Respekt da ist. Wenn das Kind merkt, die Mutter wird respektiert, der Vater wird respektiert, er selbst wird respektiert, seine die anderen Kinder werden respektiert, dann ist es leichter für das Kind, dieses zu lernen. Und ja, einfach den Respekt zu lernen. Es muss auch geschützt werden vor anderen Kindern, die respektlos sind. Das gilt, die Eltern sollten darauf achten, mit wem die Kinder spielen. Wenn in der Nachbarschaft solche Einflüsse vorhanden sind, ist es besser, wenn die Kinder mit anderen Kindern spielen, die weniger gut erzogen sind. Es ist dann besser in dem Fall, wenn sie überhaupt spielen dürfen. Es gibt ja Kinder, mit denen dürften sie schon spielen, aber man könnte sie nicht außer Sicht weiterlassen. Dann ist es besser, die Kinder werden eingeladen zur christlichen Familie, sodass sie da zu Hause spielen, anstatt dass unsere Kinder dann zu anderen gehen, sodass man weiß, was geschieht und unter Aufsicht sind. Aber dann müssen Eltern wissen, welche Linie sie einschlagen wollen. Sie müssen wissen, was sie wollen. Und sie müssen das durchziehen. Und das geht auch, das kann man. Ja. Bedenken wir, dass Paulus von Titus und von den Christen auf Kreta allerhand erwartet. Da ist über Jahrhunderte eine Kultur, eine dekadente Kultur gewachsen, die unmöglich war. Und jetzt erwartet Paulus von den Familienvätern plötzlich geradezu einen anderen Weg einzuschlagen. Wenn das Evangelium das auf Kreta hervorbringen konnte, dann macht uns das Mut für unsere Zeit, wo das Heidentum neu eingezogen ist. Täuschen wir uns nicht, wir leben nicht in einem christlichen Land. Wir leben in heidnischen Ländern. Ja. Die Leute denken nicht christlich, sie denken heidnisch. Und viele Christen denken heidnisch und merken es nicht, wissen es nicht. Ja. Bitte?
Ganz kurz, kannst du nochmal in thesenhaften zwei Sätzen nochmal zusammenfassen, was der Unterschied ist zwischen gläubigen und treuen Kindern in der Übersetzung jetzt?
Der Unterschied zwischen gläubigen und treuen Kindern. Ein gläubiges Kind wäre ein Kind, das zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen wäre, das sich bekehrt hätte und nun Christ wäre, das im biblischen Sinne wiedergeboren. Das kann es sehr früh werden. Ich hörte von einem Fall, wo ich hörte das Zeugnis einer Mutter. Es war in einer größeren Versammlung, war eigentlich eine Art Sitzung, ein großes Gespräch. Aber eine Frau bezeugte, was mit ihren Kindern geschehen war oder mit ihrem Kind. Das hatte sich bekehrt. Unerwarteterweise war das auf die Mutter zugekommen, in diese Situation. Und sie hatte die Gelegenheit wahrgenommen und sie hatte das Kind dann zum Herrn Jesus geführt. Und das war noch keine 3 Jahre alt. Und dann hat sie das so gemeldet. Sie war ein bisschen hilflos. Was habe ich hier gemacht? Was haltet ihr davon, ja? Und das wurde stehen gelassen. Sie war eine Frau, der man das wirklich abnehmen konnte, eine wirklich ernste Christin, und hatte offenbar ihre Kinder so gut vorbereitet, dass dieses kleine Kind imstande war, eine intelligente Entscheidung zu treffen für Christus. Ja. Also eine bekehrte Person, treu. Das Wort treu wird verschieden gebraucht in Epheser 1, Vers 1. Denke ich, ist das, und in Kolosser 1, Vers 2 dürfte es sein, wird es in einem Sinne von echten Christen gebraucht. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier geht es um Menschen, die in der Familie treu sind. Und ich würde meinen, es ginge um eine Treue der Familienordnung gegenüber und auch dem Evangelium im Grunde gegenüber, das die Eltern vertreten. Dass sie also einen Respekt diesem Evangelium gegenüber bringen und ihr Verhalten nicht ein solches ist, dass der Vater dann in der Umgegend, dass einen Schatten auf den Vater des Evangeliums wegen fallen würde. Dass sie ihm nichts in den Weg legen. Kommen wir noch zu einer fünften Voraussetzung für Älteste oder solche, die als Älteste in Frage kommen. Eine Voraussetzung, die wohl nicht oft in dieser Verbindung erwähnt wird, die aber, wenn wir es überlegen, fast selbstverständlich ist. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nicht als eine zweite Heilserfahrung, sondern als Erfüllung der Ermahnung bzw. Aufforderung des Apostels Paulus in Epheser 5, Vers 18 und im Sinne von Galater 5, Vers 22. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist eine sehr persönliche Angelegenheit, aber es zeigt sich auch im Leben eines Menschen, und zwar an der Frucht des Geistes, wo der Heilige Geist ein Leben bestimmt, wo ein Mensch voll von Gott ist, voll von seinem Wort, voll vom Herrn Jesus, voll von der Erkenntnis des Willens Gottes, Kolosser 1, Vers 9, wo er bestimmt ist, wo jemand bestimmt ist von Gott und seinem Wesen und seinem Reden, da wird etwas davon zu sehen sein im Leben. Das nennt die Bibel Frucht des Geistes. Und da wird der Apostel sehr konkret in Galater 5, Vers 22. Also, es sollte etwas von dieser Frucht zu sehen sein und es sollte zu merken sein, dieser Mann ist vom Herrn Jesus bestimmt, von seinem Geist wird er regiert. Wenn das erwartet wird von Christen schlechthin, dann sicherlich von solchen Christen, die anderen ein Vorbild sein sollen, die also für sie Hirten sein sollen. Das ist die Schlussfolgerung. Das war Groß B. Wir kommen zu den nicht-biblischen Voraussetzungen. Das waren die biblischen Voraussetzungen. Entschuldigung, die relativen, die nicht so eindeutigen. Ich hatte zuerst unter Groß A die eindeutigen Voraussetzungen erwähnt, dann die relativen unter Groß B und jetzt die unter Groß C, die nicht-biblischen Voraussetzungen. Diese Rubrik bringe ich mit ein, weil in der Erfahrung der Gemeinden so viel unbiblisches Wesen herrscht. Allzu oft kommen solche in die Gemeindeleitung und die Ältesten bzw. die Aufseher sind die Hirten, die Leitung der Gemeinde. Allzu oft kommen solche in die Leitung, die nicht auf biblischem Wege dorthin kamen. Zum Beispiel, erstens, ist nicht ein besonderes Maß an Bildung oder an Ausbildung Voraussetzung für die Leitung in einer Gemeinde. Ein Hirte einer Gemeinde muss keine Bibelschule besucht haben oder kein theologisches Seminar oder eine Universität. Dies ist nicht eine biblische Voraussetzung. Er muss aber in der Schule Jesu gewesen sein, dort schon. Zweitens, es ist nicht wünschenswert, wie so oft praktiziert wird, dass er eine besondere angesehene Stellung hat. Ein angesehener Geschäftsmann vielleicht in der Gegend oder ein Lehrer oder eine sonstige angesehene Stellung hat. Kraft dessen kommt er noch nicht schneller als Hirte oder als Vorstandsmitglied in einer Gemeinde in Frage. Sondern wir bleiben bei den biblischen Voraussetzungen. Und da sind es manchmal die von der Welt nicht so angesehenen. Allerdings, wir haben erfahren, dass Schuld nicht ein Grund sein soll für nicht angesehen sein. Das war Römisch 4, die Voraussetzungen eines Hirten. Wir kommen jetzt zu Römisch 5. Über die Anzahl, immer noch sind wir in dem Bereich Doppelpunkt, Römisch 5 Doppelpunkt, über die Anzahl der Hirten. Wie viele Hirten gibt es in einer Gemeinde oder sollte es in einer Gemeinde geben? Groß A, zunächst Grundsätzliches. Eine Gemeinde muss nicht Hirten haben. Hirten sind nicht eine absolute Notwendigkeit. Die Gemeinde muss nicht darauf bestehen, dass sie Hirten hat. Eine Gemeinde hat dann Hirten, wann Gott ihr Hirten gibt. Sie sind also keine Pflicht in dem Sinne. Jesus hat sie eingesetzt in seiner Gemeinde, aber dort, wo er wollte. Auch das steht geschrieben. Ja, dort, wo er will. Und wenn er es nicht will, was dann? dann behelfen sich die Gläubigen, wie es auch sonst tun, wenn nicht gerade das Auge eines Hirten auf sie gerichtet ist. Denn Christen sind ja nicht immer Tag aus, Tag ein, 24 Stunden am Tag, unter der Aufsicht eines anderen. Die Aufgabe des Hirten erstreckt sich nicht über sämtliches im Leben der Christen. Sie müssen also einiges aus eigener Initiative tun. Sie müssen auf eigenen Beinen stehen können. Dazu sollen auch die Hirten sie anleiten, dass das möglich ist. Also wenn das möglich ist, dann ist es auch möglich für eine kleine Gruppe von Christen, ohne Hirten, ohne Aufseher auszukommen. Sie tun einfach das, was sie sonst tun, wenn kein Hirte in der Umgebung ist. Ja? Was sie zu Hause tun, was sie sonst auf der Arbeitsstelle tun oder wo immer sie sind, beziehungsweise dann, wann sie Christen begegnen. Sehr viel im Gemeindeleben, im Neuen Testament, spielt sich außerhalb der regelmäßigen Versammlung der Gemeinde ab. Ein großer Teil des Gemeindelebens spielt sich ganz spontan ab, in der spontanen Begegnung von Gläubigen miteinander. Es lohnt sich einmal, diese spontane Begegnung von Christen von der Schrift her zu studieren. Es ist sehr, sehr auskunftsreich, sehr, sehr erbauend, das einmal zu studieren. Sie können zusammenkommen, sie können singen, wie Paulus es in 1. Korinther 14 sagt. Der eine hat ein Lied, der andere hat ein Wort Gottes, das er lesen kann. Er macht vielleicht einige Bemerkungen. Sie beten zusammen. Es braucht keine besondere Struktur. Sie ermutigen einander, beten füreinander, tauschen Gebetsanliegen aus und so weiter. Und im Nu ist eine Stunde oder zwei Stunden vorbei, wenn sie so vor dem Herrn miteinander verweilen. Das kann man auch tun, wenn man Besuch hat. Genau dasselbe. Man betet zusammen, singt zusammen, spricht über Jesus, über die Sache Jesu und so weiter, interessiert sich für Gottes Sache hier auf Erden, für den Himmel, für biblische Themen. Das kann man auch so ohne eine regelrechte Versammlung tun, wenn man einander besucht. Also das zum Grundsätzlichen. Man sollte also nicht unter Stress sein. Wir haben gleichsam eine neue Ältestenwelle gleich im Raum. Wir sollten auch davon etwas unabhängig bleiben. Groß B. Jetzt etwas spezifischer. Über die Möglichkeit eines einzelnen Hirten. Über die Möglichkeit eines einzelnen Hirten. Es fällt auf in 1. Timotheus Kapitel 3. Dass der Apostel das Wort Aufseher in Vers 1 in der Einzahl benutzt, wenn er von den Voraussetzungen für den Hirtendienst sprechen will. Er spricht von nur einem Aufseher. Das würde vielleicht nicht so auffallen, wenn nicht gerade in Vers 8, wo er ein weiteres Gemeindeamt bespricht, umgekehrt in der Mehrzahl erwähnen würde. Dort wird von Diakonen in der Mehrzahl gesprochen. Beim Hirten in der Einzahl, beim Diakonen in der Mehrzahl. Daraus kann man schließen, dass es nicht notwendigerweise mehr als einen Hirten geben muss, obwohl das sehr oft der Fall war zur neutestamentlichen Zeit. Immer wieder lesen wir von Ältestenschaft oder von mehreren Ältesten, aber es muss nicht von daher schon so sein. Es könnte also in einer Gemeinde nur ein Hirte sein, besonders wenn der Heilige Geist nur einen geschaffen hat, nur einen bestimmt hat, ja? Dann hat es nur einen. Offenbarung 2 und 3 könnten vielleicht hier einen Hinweis sein, aber wir wissen nicht genau, was dort gemeint ist. Dort ist von einem Boten die Rede und ich wehre mich sehr stark gegen die Auffassung, dass hier von Engeln die Rede ist. Ich finde keinen genügenden Grund, an Engel zu denken. Ich finde es merkwürdig, geradezu, muss ich zugeben, Entschuldigung, wer einer anderen Auffassung hat, aber ich finde es vom Zusammenhang nicht möglich, an Engel zu denken. Ich müsste allerdings noch bessere Argumente bekommen als die, die ich bis anhin geliefert bekam. Hier ist aber von einem Boten in der Einzahl die Rede. Und jetzt ist nicht klar, ob das der leitende Bote in einer Mehrzahl von Ältesten ist oder ob es tatsächlich nur einen Ältesten hat, beziehungsweise einen Hirten, einen Leitenden in der Gemeinde. Übrigens darf man nicht die Synagoge als Vorbild hier gebrauchen. Offenbar trifft das nicht zu, was man längere Zeit angenommen hatte, dass das Wort Bote auf den Vorsteher in der Synagoge zurückgehen könnte. Das ist offenbar nicht der Fall, sodass jenes Argument wegfällt. Und dennoch scheint mir, ist von Leitung der Gemeinde die Rede. Also eine Möglichkeit bestünde, eventuell von Offenbarung 2 und 3 hier, wo siebenmal von einem Boten in der Einzahl die Rede ist. Groß C, über die Möglichkeit mehrerer Hirten. Die Möglichkeit mehrerer Hirten. Hierüber ist einiges zu sagen. Erstens, was die neutestamentliche Praxis betrifft, Arabisch 1, die neutestamentliche Praxis. Zuerst gehen wir zur Apostelgeschichte, Kapitel 14. Apostelgeschichte 14, zu der Stelle, die wir schon einige Male hatten. Vers 23 zunächst. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Einzahl Älteste bestimmt hatten. Also das Wort Gemeinde steht in der Einzahl und das andere Wort steht in der Mehrzahl. Vers 20. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tage zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und jetzt noch Vers 17, ich gehe zurück in dieser Reihenfolge. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Hat uns viel Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Jetzt bin ich etwas durcheinander. Du kannst mir nicht weiterhelfen, Thomas. Du weißt nicht, warum ich hier diese Verse angegeben habe. Mir fehlen jetzt meine Notizen. Es sind nicht alle Notizen in meinen Computer eingetragen. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo diese Versangaben herkommen. Vers 28. Sie verbrachten aber nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Das heißt also, 20 und 28 kämen wohl in Frage. 17 weiß ich nicht. 20 und 28 sprechen von mehreren Jüngern. Das heißt, wie bitte? 27 und 28, danke. Also, als sie aber angekommen waren, versammelten sie die Gemeinde und erzählten, wie viel Gott mit ihnen getan und dass er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan habe. Ja, aber das ist fehl am Platz. Das gehört zur Missionstheologie, zur, denke ich, zum Thema Apostel. Ich bitte um Entschuldigung, hier ist also Unvollständigkeit der Notizen. Aber auf jeden Fall Vers 23, Gemeinde Einzahl, Älteste Mehrzahl. 1. Timotheus 4, Vers 14, da steht Ältestenschaft. Titus 1, Vers 5, von Stadt zu Stadt, das heißt in den Kreisen von Christen in diesen verschiedenen Städten, sollten Älteste bestimmt werden. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück, damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen, obwohl der Plural vielleicht nicht notwendigerweise sich nur auf nur eine Stadt beziehen müsste, könnte sich auf die Gesamtältestenschaft beziehen. Jakobus 5, Vers 14 haben wir wieder Ältestenschaft, also eine Mehrzahl. Und auch in 1. Petrus 5 ist von Ältesten die Rede, wenn er zu den Christen spricht. Nicht von ihrem Ältesten. Also die neutestamentliche Praxis scheint doch die zu sein, dass in einer bestimmten Gemeinde oft mehrere Älteste vorhanden waren. Arabisch 2. Akzente in der Ältestenschaft. Wenn es mehrere Älteste gibt, kann es verschiedene Betonungen geben innerhalb dieser Ältestenschaft. Das heißt, nicht jeder Älteste hat genau dieselbe Begabung, nicht jeder Älteste muss genau dieselbe Aufgabe verrichten. Wir haben ja mehrere Begriffe für die Leitung der Gemeinde. Wir haben das Wort Hirte, wir haben das Wort Ältester, wir haben das Wort Lehrer und wir haben das Wort Aufseher. Und diese vier Wörter bringen verschiedene Aspekte hinein in die gesamte Aufgabe der Ältestenschaft. Sie haben also Hirten zu sein, wie ein Hirte für eine Herde. Sie haben Aufseher zu sein, das ist eher eine organisatorische Aufgabe. Sie haben Lehrer zu sein, das Wort Gottes zu verkünden. Und sie haben Älteste zu sein, in dem Sinne, dass sie gleichsam älter sind im Glauben und ein Beispiel im Wandel abgeben. Das heißt, wir haben schon von den Begriffen her, von den Bezeichnungen her, die für die Leitung der Gemeinde gebraucht werden, eine verschiedenartige Betonung im Dienst. Und nun kann es sein, dass einer mehr Ältester ist als Aufseher. Aber er muss beides sein, um Hirte zu sein. Es kann sein, dass seine Betonung, seine Begabung eher auf der einen oder anderen, auf dem anderen Gebiet liegt. Paulus sagt in 1. Timotheus 5, Vers 17, wenn es solche hat, die mehr arbeiten in ihrer Aufgabe als andere, dann soll man das respektieren und auch berücksichtigen, dass dann eventuell auch rein äußerlich, finanziell, eine stärkere Unterstützung vonnöten wäre. Das Wort für Ehre im Grundtext hat auch unter Umständen mit Finanzen zu tun. Jemanden zu ehren heißt nicht nur, ihn in Gedanken und Worten und Haltung zu ehren, ihm Ehrerbietung entgegenzubringen, sondern es kann auch bedeuten, vom Griechischen her, ihn finanziell zu unterstützen. So zum Beispiel in Epheser Kapitel 6, wenn es heißt, dass die Kinder die Eltern ehren sollen, unter Umständen auch sie unter die Arme greifen, wenn es dort Not tut in den älteren Jahren. Und das ist offenbar auch hier der Fall, wenn ein Ältester sich so einsetzt, dass seine Möglichkeiten, sein Brot zu verdienen, gekürzt werden, dann sollte man ihm unter die Arme greifen und ihn auch finanziell unterstützen, größere Ehre werthalten, das heißt auch, was die Unterstützung betrifft. Das sind so Andeutungen über verschiedene Akzente in der Ältestenschaft. Die Frage hebt sich an dieser Stelle, sollte die Region, in welcher sich die Christen befinden, die sich zu dieser Gruppe von Christen halten, zu dieser Gemeinde halten, sollte die ganze Region aufgeteilt werden in Aufgabenbereiche? Ich halte das für etwas menschlich. Unter Umständen könnte es vielleicht eine praktische Hilfe sein. Aber Vorsicht bei solchen pragmatischen Wegen, Probleme zu lösen. Wir greifen sehr schnell zu Weltlichen. Das muss nicht böse sein. Wenn ich weltlich sage, dann meine ich diesseitige. Wir leben ja in zwei Welten. Und die Regeln oder die Maßnahmen für Problemlösung in der äußeren Welt sind nicht notwendigerweise angebracht als Lösungen für Probleme in der geistlichen Welt. Es kann Parallelen geben, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu schnell zur äußeren Weltordnung greifen, um geistliche Probleme zu lösen. Da müssen andere Faktoren auch berücksichtigt werden. Also Vorsicht bei der Aufteilung von Aufgaben. Nicht zu schnell geben wir dort viel Freiheit und auch Spielraum für die Führung des Heiligen Geistes. Ja? Damit niemand, kein Ältester denkt, der andere hätte ihm da in sein Aufgabengebiet hineingeschnüffelt. Ja? Arabisch 3. Die Leitungsfrage innerhalb der Ältestenschaft. Gibt es eine Leitung innerhalb der Leitung? Die Ältesten oder die Hirten oder die Aufseher, die Lehrer sind die Gemeindeleitung. Die neutestamentlichen Gemeinden haben keinen Pastor, keinen Prediger in dem Sinne, wie das oft in Gemeinschaften oder in Gemeinden hier der Fall ist, bei uns der Fall ist. Die Hirten oder die Ältesten sind die Gemeindeleitung. Und wenn es mehrere hat, dann ist die Frage, sollte einer von ihnen gewissermaßen den Vorsitz übernehmen oder ihm gegeben werden? Ein Vorsitz ist keine Forderung. Es muss nicht sein. Wir haben schon auf einen Vorsitz verzichtet, in meiner Erfahrung. Und ich meine auch, eine Gemeinde in Straßburg kennengelernt zu haben, wo man grundsätzlich auf eine Führung innerhalb der Ältestenschaft verzichtete. Man hat einfach eine Teamarbeit gemacht und einfach alles gemeinsam besprochen. Keiner war gleichsam der Vorsitzende. Alle haben das gemeinsam gemacht. Nun, wenn wir alle vor dem Herrn leben, ist das möglich. Und doch spricht die Bibel von einer Art von Vorsitz oder Vorangehenden, von einem Vorangehenden. Das heißt, Vorsitz hat schon biblische Präzedenz. Und von solcher Präzedenz möchte ich jetzt sprechen. Erstens in der Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem kennt offenbar eine Leitung innerhalb der Leitung der Gemeinde. Gut, ich merke gerade, wir könnten eine Pause einlegen. Und da wir gerade am Anfang dieses Abschnittes sind, wäre das hier angebracht.